Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Die haben alle so einen Hals. Gespräche zu belauschen. Natürlich nur, um seine detektivischen Fähigkeiten weiter auszubilden, wie Eileen jedes Mal hoch und heilig versicherte. Die Wirtin der alten Eiche hat ihr Einverständnis gegeben. Zumindest, solange Peer ihre Gäste nicht belästigte. Sonst kannst du das mit der Hoftür vergessen, hatte sie gesagt. Da Peer die Stufen des Vordereingangs wegen seines Rollstuhls nicht mehr bewältigen konnte, ließ Eileen ihn durch die Hintertür ein, die er bequem vom Hof der Vertikur Feuerwehr aus erreichen konnte. Und das wollte er sich natürlich nicht verscherzen. Also blieb es in der Regel beim Belauschen, auch wenn Peer hin und wieder gern ein paar Fragen gestellt hätte, so wie jetzt. Er kannte keinen der beiden Männer, die im Spiegel wild gestikulierten. Bei dem, der von keinem Holz wusste, war er sich nicht sicher, ob er ihn schon mal auf den Traktoren der RWG gesehen hatte, jener Firma, die unter Führung der Familie von Radenow-Wertenbach den größten Teil der Ländereien im Umkreis bewirtschaftete. Der Bewohner des Nachbardorfs Wakenstedt stand auf und steuerte leicht schwankend den Durchgang zur Toilette an. Das wäre tatsächlich eine Gelegenheit, dem anderen ganz diskret ein paar Fragen... Die Tür flog auf und Horst Hoffmann stürmte herein. Von dem wusste Peer bestimmt, dass er bei der RWG arbeitete. Irgendwas mit Holz. Keuchend blieb er vor Peer stehen, das Gesicht knallrot, Schweiß auf der Stirn. Peer, Mann, hier bist du! Hier bin ich. Moin, Horst. Was ist denn los?
Ich hab echt Ärger am Hals. Kannst du mir helfen?
Setz dich erstmal. Eileen, machst du uns noch 2 Pils? Er wartete, bis Horst Platz genommen hatte und sein Atem sich etwas beruhigt hatte. So, Horst, was gibt's denn?
Es geht um den Wald, weißt?
Welchen Wald?
Na, unseren Wald, von der RWG.
Aha. Peer hob sein Glas und trank den letzten Schluck aus. Was ist mit dem?
Der ist weg.
Wie weg?
Keine Ahnung, einfach weg. Während ich in Urlaub war, haben sie fast 8 Hektar Eichenmischwald geschlagen und geklaut, weißt?
Wer?
Keine Ahnung, irgendwer.
Horst, was soll das heißen? So ein Wald kann doch nicht einfach so verschwinden.
Darum bin ich ja hier. Ein ganzes Waldstück gerodet und auch noch eine Neuanpflanzung, total zerstört. Katastrophe.
Er ließ den Kopf auf die verschränkten Arme sinken. Peer leckte sich die Lippen. Das klang fast nach einem neuen Fall. 8 Hektar Wald. Offenbar war das viel, auch wenn er nicht ermessen konnte, welche Menge an Bäumen das wirklich bedeutete. Aber warum das gleich eine Katastrophe sein sollte, wusste er nicht. Entschuldige, Horst, aber wieso geht davon gleich die Welt unter? Eure Firma ist doch bestimmt versichert. Horst seufzte.
Darum geht es nicht. Ich bin für den Wald verantwortlich und plötzlich ist er weg.
Ja, aber während deines Urlaubs.
Pah, das interessiert da keinen. Mein Chef ist froh, wenn er mir einen reinwürgen kann. Womöglich denkt er, dass ich noch vorm Urlaub das selbst gemacht habe. Oder dass ich gar nicht wirklich weg war, weißt?
Echt? Kann ich mir nicht vorstellen. Aber selbst wenn, was kann ich dabei tun?
Na, aufklären, wer das gemacht hat. Wenn wir den Schuldigen finden und das Holz, dann können wir ihm nachweisen, dass er die Bäume gefällt hat. Und ich bin aus dem Schneider, weißt?
Peer fuhr sich mit der Hand übers Gesicht. Das klang zu schön, um wahr zu sein. Kein Mord, Gott sei Dank, aber ein durchaus brauchbares Verbrechen. Andererseits, tut mir leid, Horst, aber das ist was für die Polizei.
Was?
Na, begreifst du nicht, das ist ein Riesending. Wie viel ist das Holz wert, was da gestohlen wurde?
Keine Ahnung, ein paar Zigtausende, mindestens.
Siehst du? Und ohne Polizei keine Versicherung. Wenn ich den Dieb nicht finde, sitzt er mit nichts da.
Aber du wirst ihn finden. Du bist doch Detektiv, oder?
Schon. Erstaunlich, wie selbstsicher dieses Wort klang. Aber das ist eine ganz große Nummer. Überleg mal, wie das Ganze allein logistisch abgelaufen sein muss.
Was?
Wie sie das alles geplant haben. Die Fellarbeiten, den Transport, die Lagerung. Instinktiv schaute Per zum Nebentisch. Der Wagenstädter hatte etwas von Holztransporten gesagt. Ob er doch mal nachhaken sollte? Verdammt, die beiden Männer waren verschwunden. Horst, das Holz kann inzwischen hunderte Kilometer weit weg sein. Die Arbeiterkolonne, was weiß ich, zurück in Polen oder so. Dafür braucht man ein breit aufgestelltes Fahndungsnetz. Mal ganz abgesehen davon, dass es mit meinem Rollstuhl äußerst schwierig wird, über abgeholzte Äste zu steigen, um nach Spuren zu suchen.
Und was heißt das jetzt?
Horst kratzte sich am Kopf.
Nimmst du den Fall an?
Peer schloss die Augen. Nein, Horst. Das heißt, dass du zu deinem Chef gehst oder meinetwegen zur Baronin selbst und ihr den Fall der Polizei übergibt. Horst sank in sich zusammen.
Wenn du meinst. Du warst meine letzte Hoffnung, weißt? Ich dachte, wenn jemand das kann, dann du.
Ich würde auch gerne helfen, Horst, wirklich. Er legte ihm die Hand auf die Schulter. Aber da hätte ich echt schlechte Aussichten. Und ich will nicht dafür verantwortlich sein, dass eure Firma den Bach runtergeht.
Und ich dachte, du wärst Detektiv.
Ja, das dachte Peer auch. Umso mehr wurmte es ihn, diesen Fall abzulehnen. Aber vielleicht stand es einem Detektiv auch ganz gut zu Gesicht, mal vernünftig zu sein. Ja, so geht das Ganze los. Und man ahnt es schon, natürlich ermittelt Peer. Und Sie haben es schon mitbekommen, Peer sitzt im Rollstuhl. Er war früher Organist in Vertigo, hatte einen Motorradunfall. Und ich weiß nicht, wer mecklenburgische Dörfer kennt. Das ist zu Fuß schon nicht ganz einfach, über Kopfsteinpflaster zu hoppern. Und mit einem Rollstuhl ist man da echt, Entschuldigung, scheiße dran. Aber nichtsdestotrotz, Peer nimmt die Herausforderung an. Er macht sich auf den Weg zur Baronin, kriegt den Fall und stellt einiges fest, was in dieser Firma nicht so ganz richtig läuft. Und irgendwann kommt er aber zu dem Schluss, er muss sich jetzt auch mal den Wald angucken, beziehungsweise den Ex-Wald, die abgeholzten Baumstümpfe. Und stellt dann aber auch fest, dass er tatsächlich mit dem Rollstuhl nirgendwo hinkommt, weil es nämlich nicht nur abgeholztes Holz ist, sondern auch noch durch die schweren Maschinen zerfahrene Wege sind, die alle matschig sind, voller Wasser. Das heißt, er sitzt die ganze Zeit über nur in dem Kastenwagen. Und da mache ich jetzt mal weiter. Deprimiert saß Peer im Kastenwagen der RWG. Der Ausflug war ein kompletter Fehlschlag gewesen. Horst mit gesunden Beinen in Gummistiefeln hatte übersehen, dass der Boden um die Bäume durch die schweren Maschinen völlig zerfurcht war. Überall standen Pfützen. Dazwischen dehnten sich Matschflächen aus. Also hatte Peer im Auto sitzen bleiben und von Horst an jene Stellen gefahren werden müssen, die wenigstens der Kastenwagen noch erreichte. Handyfotos statt Tatortbegehung. Immerhin hatte er jetzt einen Eindruck von dem Schaden bekommen, den der Unbekannte angerichtet hatte. Es war ein Schock gewesen. Hat ihn ein wenig an Dokumentationen aus dem Regenwald mit riesigen kahlen Flächen erinnert. Immer wieder hatte er versucht, die Baumstümpfe zu zählen, um zumindest eine grobe Zahl schätzen zu können. Doch meist hatte er irgendwann aufgegeben, weil er durcheinander gekommen war oder weil Horst mit jammervoller Stimme erzählt hatte, wie alt diese oder jene Eiche schon gewesen sein musste. Eines wusste er jetzt auf jeden Fall aus eigener Anschauung. Es waren wirklich verdammt viele Bäume abgeholzt worden.
Sieh es doch mal positiv. So ist wenigstens dein Rolli sauber geblieben, rief Horst nach hinten. Und wir sind rechtzeitig wieder zurück, weißt?
Richtig. Horst hatte noch ein Meeting. Und Peer, den rollenden Kaufmann. Was für ein glamouröses Detektivleben.
Warte mal, rief Peer, als Horst den Kastenwagen gerade wieder auf den Feldweg in Richtung Wagenstedt lenken wollte. Rechtzeitig, genau. Wir haben noch genügend Zeit für einen kleinen Abstecher. Abstecher? Wohin?
Wenn du nicht abbiegst, sondern geradeaus weiterfährst, kommen wir zur alten Meierei, oder?
Jo!
Und danach? Zur Kiesgrube. Horst stoppte den Wagen und wandte sich zu Peer um.
Da willst du hin?
Ja, da wollte Peer hin. Durch die paar Bäume, die am Rand der gerodeten Fläche noch standen, war ein Schaufelradbagger zu erkennen gewesen. Und immer mal wieder war ein Radlader vorbeigefahren. Jetzt wollte Peer wissen, wie weit diese Kiesgrube entfernt lag. Und ob die Chefin, Zuschnitz, womöglich doch mehr wusste, als sie gestern gesagt hatte. Horst brummte unwillig.
Aber soll ich da nicht lieber die 104 nehmen? Den offiziellen Weg?
Ach was, es muss gar nicht immer so offiziell sein. Schulterzuckend legte Horst den ersten Gang ein und lenkte den Wagen Richtung Kiesgrube. Tatsächlich hatte es Vorteile, den Hintereingang zu nutzen. Mit dem Umweg über die Bundesstraße wären sie zu spät gekommen, um zu sehen, wie jemand Frau Zuschnitz aus einem schmutzigen Fiat heraus eine Mappe gab und wie sie im Gegenzug einen Umschlag hineinreichte. Rasch holte Peer sein Handy aus der Tasche und fotografierte den Wagen. Das Kennzeichen war klar zu erkennen, wunderbar. Allerdings wusste er nicht, wie er herausfinden sollte, wem das Auto gehörte.
Was war wohl in dem Umschlag?
Horst sah dem Fiat hinterher.
Meinst du, das war manchmal Geld?
Bestimmt. Aber viel interessanter finde ich die Frage, was Frau Zuschnitz bekommen hat. Informationen? Belastendes Material?
Erpressung, meinst du?
Peer blies die Backen auf. Vielleicht.
Aber warum? Womit?
Wer weiß. Aber wenn ich zum Beispiel meinem Nachbarn 8 Hektar Holz gestohlen hätte, würde ich bestimmt gerne Geld bezahlen, damit das nicht herauskommt.
Bärbel Zuschnitz als Holzdiebin?
Horst runzelte die Stirn.
Kann ich mir nicht vorstellen.
Und das da? Peer wies auf einen braunen Lieferwagen, dessen Hecktüren mit Werbung beklebt waren. Ich spreche zwar kein Polnisch, aber ich erkenne einen Baum und eine Säge, wenn ich sie sehe. Muss zwischendurch was trinken. Der Horst hat so eine komische Stimme, da werde ich immer heiser, wenn ich den lese. Aber das ist natürlich tatsächlich verdächtig, so einen Wagen mit einem Baum und einer Säge drauf. Aus Polen. Wo gerade vorher übrigens noch dieser Herr aus der Kneipe, den wir am Anfang gehört haben, den hat er nämlich befragt, der hat ihm erzählt, dass die Lastwagen alle ein polnisches Kennzeichen hatten. Und diese Bärbel Zuschnitz, von der ich jetzt vorgelesen habe, die Kieswerksbesitzerin, die hat einiges zu verbergen, ganz offensichtlich. Aber es gesellen sich tatsächlich auch noch weitere Verdächtige hinzu. Ich will da gar nicht zu sehr einsteigen, sonst laufe ich nachher Gefahr, dass ich doch wieder diese blöden Schneeszenen lesen muss. Aber eine Szene lese ich Ihnen noch vor, die spielt auch wieder in der Kneipe. Und zwar mit einem meiner liebsten Charaktere, nämlich Hermann Stellmacher, dem alten Schmied. Und Hermann Stellmacher, der ist gerade dabei, so ein bisschen mit der Baronin anzubandeln. Er selbst ist Mitte 80, die Baronin ist 93, aber das tut ja nichts zur Sache. Und insofern versucht Peer, den Hermann zu benutzen, um an so ein paar Informationen aus dem Schloss zu kommen. Hermann hat ihm nämlich in seinem ersten Fall viele, viele gute Tipps gegeben und jetzt denkt er, Hermann ist bestimmt der Richtige, um die Baronin mal so ganz vorsichtig auszuhorchen. Und ob er damit Erfolg hat, das erfahren Sie. Wir sind jetzt beim 29. November 2014 um 11.30 Uhr. Peer stieß an und nahm einen tiefen Schluck. Kommen wir endlich zum Punkt. Hast du bei deinen Rendezvous mit der Baronin auch was rausgefunden? Ich hatte dich doch gefragt, ob du nicht mal ein bisschen nachforschen kannst. Der alte Schmied wurde rot.
Wo bleibt eigentlich Horst?
Wollte der nicht auch kommen? Hermann, was hast du im Schloss erfahren?
Ich? Ja, weißt du, das wird wohl nichts.
Wieso?
Naja, die Baronin hat gesagt, Wenn du Fragen an sie hast, sollst du die gefälligst selbst stellen.
Peer lief es kalt den Rücken herunter.
Bitte? Sie weiß, dass du sie aushorchen sollst?
Du hast doch gesagt, das soll ich tun.
Ja, aber sie hat doch nicht auf die Nase binden, rief Peer kopfschüttelnd.
Oh, Hermann, aus dir wäre nie ein guter Polizist geworden.
Deshalb war ich ja auch Schmied und Bürgermeister. Da muss man keine Geheimnisse haben.
Aber es schadet einem Bürgermeister auch nicht, wenn er weiß, was er öffentlich sagen soll und was nicht.
Ja, ja, ihr jungen Leute, ihr könnt immer alle klug schnacken. Aber werdet ihr mal so alt wie wir?
Er holte ein Feuerzeug aus der Tasche und zündete es.
Hermann, hier ist Rauchverbot. Willst du, dass Aline dich rausschmeißt?
Mensch, Jung, rief der Alte, lass mich doch in Ruhe.
Er stand auf, griff nach seinem Stock und stapfte aus dem Gasthaus.
Peer sah ihm nach.
War das zu glauben?
All die guten Ratschläge, die Hermann ihm in seinem ersten Fall gegeben hatte, und dann das?
Na, das war wohl nicht.
Aline stellte ihm einen Teller hin.
Hier, probier mal. Sind die Buletten so gut?
Buletten? Ey, hab doch gar keine bestellt.
Nee, aber was essen musste.
Sie zeigte auf die Uhr.
Ich denk mal, zu Hause wirst du nicht kriegen, wa?
Wieso?
Kommt drauf an. Vielleicht hat Horst euer Treffen einfach vergessen. Falls nicht, hat das einen Grund, dass er noch nicht da ist.
Und so, wie du aussiehst, musst du dir wohl das Essen alleine machen, wa?
Peer presste die Lippen aufeinander und nickte stumm. Sein Blick glitt wieder auf die Buletten.
Kein Problem, Herzchen. Ich hab ein neues Rezept ausprobiert und brauch deine kritische Meinung.
Sie setzte sich.
Und ich ruf Sascha an und geb ihr Bescheid, wenn was ist, damit es nicht noch schlimmer wird.
Die ist gar nicht da. Und woher weißt du überhaupt von... Sie legte eine Hand auf seine.
Vor mir könnt ihr nicht verbergen. Ich sehe, was los ist, wenn jemand rinkommt. Das war in Berlin schon so, das ist hier genauso.
Macht ihr nicht raus. Das mit Sascha kommt wieder in Ordnung. Ihr könnt beide nicht ohne den anderen.
Lächelnd fragte Peer, warum bist du eigentlich damals aus Berlin weg?
Aline grinste.
Siehste, das ist der Unterschied zwischen Gast und Wirtin. Ich hab noch meine Geheimnisse.
Er griff nach einer Bulette. Wenn du so hellseherisch begabt bist, kannst du bestimmt auch sagen, was mit Horst los ist.
Ist der wirklich so schusselig oder ist das alles Show?
Also, ich hab ihn schon so kennengelernt. Aber ich bin ja auch erst 2003 gekommen.
Was ich gehört hab, hat er sich den Kopf mit Hasch und Crack kaputt geraucht.
Deswegen verlässt er Vertigo auch nicht, damit er mit dem Zeug ja nicht wieder in Kontakt kommt.
Die Tür flog auf. Horst stürmte herein.
Peer, du musst sofort kommen! Mann, so eine Scheiße!
Tag schön, Aline.
Was ist jetzt wieder? Nuschelte Peer zwischen Hackfleisch und Zwiebeln hindurch.
Noch ein Baum weg?
Nee, Watzlaw!
Sofort lief Horst wieder hinaus. Nach 10 Sekunden erschien sein Kopf erneut in der Tür.
Was ist denn nun?
Aline stand auf.
Was hab ich gesagt?
Ich ruf Sascha an.
Die ist doch nicht da, rief Peer und stopfte
sich den Rest der Bulette in den Mund. Er sah der Wirtin nach, die ihm langsam unheimlich wurde.
Wollen Sie noch hören, wer Watzlaw ist und was Peer da als nächstes sieht? Ich sag Ihnen, es wird jetzt ein bisschen unangenehm. Immer noch kein Schnee, keine Sorge.
Aber, na gut, also Sie haben genickt. Auf ihre Verantwortung. 11.55 Uhr. Der Anblick war grauenvoll.
Peer kämpfte gegen den Würgereiz an. Er stand vor Verenas Haus, einem der Bungalows, an denen er gestern vorbeigerollt war. Nur hing gestern noch keine aufgeschlitzte Katzenleiche vor der Tür. Gern hätte er den Kopf abgewendet, doch er kam nicht gegen die Faszination des Ekels an. Fixierte das Gehänge aus blutigem Fell, hervorgequollenen Innereien und schlaff baumelnden Pfoten.
War das wirklich Watzlaw? Der kleine braune Kerl, der gestern noch mit ihm geschmust hatte und auf seinem Schoß eingeschlafen war?
Endlich schaffte es Peer, die Augen zu schließen, spürte, wie ihm zwei Tränen über die Wangen liefen. Von Weitem drang eine Stimme in sein Bewusstsein.
»Mein Gott, nun nehmt doch endlich die Katze ab!«
Arndt Kramm kam mit einer Aluleiter herangelaufen, schob Horst beiseite und stellte die Leiter auf. Er holte ein Taschenmesser hervor. Mit spitzen Fingern hielt er den Strick von sich weg und säbelte, von verzweifeltem Keuchen begleitet, an den Fasern herum. Endlich riss das Seil, der tote Körper klatschte auf die Betonplatten. Ratlos standen die drei Männer um den toten Kater herum. Sie alle hatten feuchte Augen.
»Hätten wir ihn nicht hängen lassen müssen, bis die Polizei hier ist?«
fragte Horst.
»Bist du verrückt? Wir wollen keine Polizei hier haben. Und ihr lasst das Tier so lange hängen, bis die Nachbarn es doch noch sehen.«
»Herr Kramm«, sagte Peer Heiser, »ich verstehe Ihren Wunsch. Aber hier ist ein Mord geschehen. Nur an einer Katze, ja, aber ein Mord. Und ich befürchte, dass es nicht dabei bleibt. Es ist an der Zeit, die Polizei einzuschalten.«
»Herr Wesendonck, Sie wissen doch...«
»Mord?
Mein Gott, meinen Sie wirklich?«
Kramm war blass geworden. Die plötzliche Erkenntnis schien ihm zuzusetzen. Ein Stück Papier unter dem Petunientopf neben der Haustür erregte Peers Aufmerksamkeit.
»Horst, gibst du mir mal das Blatt da?«
Der Forsttechniker schlich im weiten Bogen um die Leiche herum und griff nach dem Papier. Peer entfaltete es. Ein Schauer lief über seinen Rücken. Es stand nur ein Satz drauf. »Halt dich da raus, sonst geht es dir genauso.«
Tja, das.
Ich danke Ihnen vielmals. Vielen Dank fürs Zuhören. Und wenn Sie wissen wollen, wie es ihm geht und wer da diese Drohung auf den Zettel geschrieben hat, das können Sie alles nachlesen in Waldsterben in Vertigo. Ich werde hier gleich noch einen Moment sitzen. Sie können gerne hier gleich das Buch holen. Ich habe auch ein paar Lesezeichen und eine Leseprobe mit dabei. Können Sie gerne reinschauen. Und ansonsten bin ich auch noch den Rest der Messe hier. Und wenn Sie sich vielleicht wundern, was ich für ein Sweatshirt anhabe, ich weiß nicht, ob man es lesen kann. Ich stehe in der Fantasy-Ecke, hier Halle 2, Stand H325. Und weil ich halt als Krimi-Autor und den Fantasy-Lesern bin, habe ich mir extra ein Sweatshirt gemacht, damit alle ganz brav und lieb zu mir sind. Insofern, ich danke Ihnen. Ich hoffe, Sie kommen alle gut heim. Wünsche Ihnen aber vorher noch ein paar nette Stunden auf der Messe. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.